Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Manche halten ihren Männern den Rücken frei und sich im Hintergrund. Andere gründen oder engagieren sich für soziale Einrichtungen und hinterlassen selbst Spuren auf dem politischen Parkett. Die First Ladies, sprich die Gattinnen der Bundespräsidenten. Sie und auch die Ehefrauen der Bundeskanzler beschäftigen die Historikerin Heike Specht. Während sich die politische Arbeit der deutschen Staatsmänner stets im Rampenlicht von Öffentlichkeit und Medien abspielte und ihnen viele Biografien gewidmet wurden, ist über ihre Frauen weniger bekannt. In historischen Hörfunk- und Fernsehbeiträgen, in Zeitungsartikeln und Protokollnotizen, aber auch in Gesprächen mit noch lebenden Kanzler- und Präsidentenehefrauen hat sich Heike Specht ein Bild von den First Ladies seit 1949 gemacht. Herausgekommen sind Porträts von Frauen, deren politisches und soziales Engagement oft im Schatten ihrer staatstragenden Ehemänner in Vergessenheit geraten ist. Alfred Schmitz hat mit der Historikerin über ihr Buch gesprochen, ihre Seite der Geschichte, Deutschland und seine First Ladies von 1949 bis heute.
Mich hat schockiert, dass man, wenn man in die großen Nachkriegsgeschichten schaut, zum Beispiel eine Elly Heuss Knapp gar nicht unbedingt findet oder eine Hilda Heinemann. Die tauchen vielleicht mal auf einem Foto auf, aber das war es dann auch. Und gerade eine Elly Heuss Knapp, die hätte, wie ihr Mann Theodor Heuss auch gesagt hat, ja selber das Zeug gehabt, Bundespräsidentin zu werden und hat ja ganz sicher dieser Rolle wirklich eine Prägung gegeben, die dann alle anderen aufnehmen mussten und weiterinterpretiert haben.
Elly Heuss Knapp, die Frau des ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss, war eine überaus gebildete und politisch engagierte Persönlichkeit. 1881 geboren, arbeitete sie zunächst als Lehrerin, studierte dann Nationalökonomie, veröffentlichte Bücher wie Bürgerkunde und Volkswirtschaftslehre für Frauen und war schon während der Weimarer Republik politisch aktiv. Auch ihr Mann Theodor, den sie 1908 in Straßburg geheiratet hatte, war Nationalökonom und Politiker, arbeitete als Journalist und Buchautor. Sie waren ein Paar auf Augenhöhe, lebten eine für damalige Verhältnisse sehr fortschrittliche Ehe, bei der beide Partner gleichberechtigt waren.
Ihr Mann durfte dann ja während des Dritten Reiches nicht arbeiten, durfte nicht publizieren und sie hat die Familie über Wasser gehalten mit Werbejingles. Sie war Werbetexterin.
Elly Heuss Knapp gilt als Erfinderin der modernen Werbespots und setzte dabei auf pfiffige Texte, prägnante Musik und einen gewissen Unterhaltungswert. Für Heike Specht sind es solche Episoden, die die Lebenswege der von ihr porträtierten Frauen so spannend machen. Es ging der Historikerin aber nicht nur darum, das Leben und Wirken der Präsidenten und Kanzlergattinnen zu beleuchten, sondern darüber hinaus zu zeigen,
welchen Weg die Frauen in Deutschland seit 1949 überhaupt zurückgelegt haben, wie sich diese Frauenrollen, die Geschlechterrollen verändert haben und wie diese Frauen eben auch Geschichte erlebt haben und ihre Geschichte, aber natürlich auch die große deutsche Geschichte erlebt haben.
So wie Elly Heuss Knapp, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg sofort wieder politisch engagierte, sich der neu gegründeten FDP anschloss und als eine der Initiatorinnen des Deutschen Rates der Europäischen Bewegung zu den Pionieren der europäischen Idee gehört. Als ihr Mann zum ersten deutschen Bundespräsidenten gewählt wurde, nutzte sie ihren Einfluss, um auf die Not vieler Frauen im Nachkriegsdeutschland hinzuweisen, die unter der Mehrfachbelastung Beruf, Kindererziehung und Haushalt an ihre seelischen und körperlichen Grenzen stießen.
Die Not ist wirklich auch heute noch unendlich groß. So groß, dass die Selbstmorde sich mehren, dass die Ehen auseinanderbrechen. Dass viele einfach erklären, sie könnten nicht mehr.
Gemeinsam mit Antonie Nopitsch gründete Elly Heuss Knapp 1950, zwei Jahre vor ihrem Tod, das Müttergenesungswerk. Schon im ersten Jahr ermöglichte die gemeinnützige Stiftung, tausenden Frauen zumindest vorübergehend zur Ruhe zu kommen, wie Elly Heuss Knapp in einer Rundfunkansprache schilderte.
26.000 müde, abgespannte, nervöse Mütter. Reizbar, schlecht gelaunt. Sie sind herausgelöst worden aus ihrer Familie und kamen in ein Heim, das dieser besonderen Arbeit gewidmet ist. Und im Übrigen mussten sie einmal nicht sorgen für sich, sondern es wurde für sie gesorgt. Viele sagen, es sei das erste Mal im Leben, dass sie überhaupt Urlaub machen konnten.
Seit der Gründung des Müttergenesungswerks obliegt die Schirmherrschaft der jeweiligen Gattin des Bundespräsidenten. Doch das ist nicht die einzige gemeinnützige Aufgabe, der sich die First Ladies widmeten. Hilda Heinemann zum Beispiel übernahm darüber hinaus die Schirmherrschaft des Deutschen Frauenrings, engagierte sich bei Amnesty International und gründete 1970 eine Stiftung, die die Eingliederung von geistig behinderten Erwachsenen ins Arbeitsleben ermöglichen sollte. Die Ärztin Mildred Scheel nutzte ihre Popularität, um die Deutsche Krebshilfe ins Leben zu rufen. Und, so Heike Specht, auch die etwas in Vergessenheit geratene Wilhelmine Lübcke hatte ihre Qualitäten als First Lady. Sie entwickelte sich auch schon mal zur treibenden Kraft, neben ihrem manchmal etwas bieder und blass wirkenden Ehemann.
Ja, in der zweiten Amtszeit kam immer deutlich heraus, dass er eben an Demenz erkrankt ist. Und natürlich, seine Frau war am nächsten dran und hat das am stärksten gesehen. Man weiß von einer Episode, wo sie in Afghanistan waren und Hermann Lübcke gewollt hätte, dass die Afghanen sich stärker von den Sowjets distanzieren öffentlich. Und der Mitreisende aus dem Auswärtigen Amt hat da auf ihn eingewirkt und hat gesagt, das geht nicht, die sind ja direkte Nachbarn zu den Sowjets, die können nicht noch stärker sich distanzieren, das können wir nicht verlangen, und hat wirklich gedroht abzureisen. Und der Bundespräsident war eben dann schon in so einem Art Altersstarrsinn verharrt, und da hat seine Frau auf ihn eingewirkt, dass er da dann eben doch locker gelassen hat und sich überzeugen hat lassen. Und hat dann sogar auch noch einen Entschuldigungsbrief an diesen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes geschickt. Und das war die First Lady, die da die Situation gerettet hat, ganz klar.
Neben den Bundespräsidenten-Gattinnen, deren Funktion und Rolle man auf politischem Parkett offiziell als First Ladies bezeichnet, beleuchtet die Historikerin in ihrem Buch auch die Frauen, die als Kanzler-Gattinnen bekannt wurden. Auch sie verfügen über spannende Lebensläufe, auch sie haben sich ins politische Geschehen eingebracht und außerhalb des Protokolls bei politischen Entscheidungen mitgewirkt. Über Ruth Brandt zum Beispiel schreibt Heike Specht, dass sie zwar keine Figur auf dem politischen Schachbrett ihres Mannes Willi sein wollte, aber dennoch durch ihre offene Art seine Diplomatin gewesen sei und für die Bürgernähe gesorgt habe, die ihrem Mann durch seine menschenscheue Art gefehlt hat. Und Hannelore Kohl, so hat Heike Specht in Gesprächen mit Sohn Walter erfahren, hat Helmut Kohls Wiedervereinigungsbestreben maßgeblich beeinflusst.
Also wir wissen von Hannelore Kohl, dass sie bei der Abfassung des 10-Punkte-Programms zur Wiedervereinigung 1989 im Herbst dabei war, und in vielen Büchern wird das so am Rande erwähnt nach dem Motto, sie hat das dann da abgetippt. Ja? Und ich würde wagen zu behaupten, dass das weit darüber hinaus ging. Hannelore Kohl kam ja aus Leipzig, ist in Leipzig aufgewachsen, in Berlin geboren. Die hat diese Wunde der Teilung in dieser sehr, sehr westdeutsch-rheinisch-katholisch geprägten Familie Kohl über Jahrzehnte wachgehalten und hat immer wieder bewusst gemacht, ne, da gibt es diese Teilung. Und die Familie Kohl ist ja auch unter anderem wegen Hannelore Kohl regelmäßig immer wieder in die DDR gefahren und haben eben das Viertel besucht, wo sie aufgewachsen ist.
Direkter eingebracht in die Politik hat sich eine andere Kanzlergattin, die 1963 in Bayern geborene Doris Schröder-Köpf. Ihre Ehe mit Gerhard Schröder wurde im vorigen Jahr offiziell geschieden. Die SPD-Politikerin ist heute Landtagsabgeordnete in Niedersachsen und Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe. Als junge Journalistin war sie für die Bild-Zeitung als Parlamentskorrespondentin in Bonn und später für das Nachrichtenmagazin Focus im Ressort Innenpolitik in Berlin tätig. 1997 heiratete sie den SPD-Politiker und Ministerpräsidenten von Niedersachsen Gerhard Schröder, der ein Jahr später Bundeskanzler in der damals von Rot-Grün geführten Regierung wurde.
Ich habe meinen damaligen Mann ja nicht nur als Ehefrau unterstützt, sondern ich habe ihn auch als meinen Kanzler empfunden. Ich fühlte mich in dieser rot-grünen Koalition als politischer Mensch sehr zu Hause. Das, was dort umgesetzt werden sollte, das stimmte in weiten Teilen mit dem, wofür ich mich immer persönlich interessiert und engagiert habe, auch überein. Ich habe schon als junge Frau gegen die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf protestiert, habe mich immer engagiert für den Atomausstieg. Und solche Veränderungen, das war Programm dieser Koalition und das war auch mein persönliches Programm, wenn man so will.
Neben ihrem starken politischen Eintreten für die rot-grünen Ziele engagierte sich Doris Schröder-Köpf unter anderem auch als Schirmherrin für eine Drogenberatungseinrichtung und ein Sorgentelefon speziell für Jugendliche. Die Historikerin Heike Specht hat bei ihren Recherchen zu ihrem Buch über die deutschen Präsidenten und Kanzlergattinnen herausgefunden, dass sich grob zwei Frauentypen herauskristallisieren lassen. Solche, die sich wie Ruth Brandt nicht aktiv ins politische Geschehen einmischen wollten, und solche, wie es eine Doris Schröder-Köpf deutlich gezeigt hat, die sehr selbstbewusst darauf bedacht waren, eigene politische Akzente zu setzen.
Wir dürfen gespannt sein auf das Buch über die politischen Akzente, die die Gatten von Bundeskanzlerinnen und Bundespräsidentinnen vielleicht künftig setzen und setzen werden. Das dauert wahrscheinlich noch, bis hier 400 Buchseiten gefüllt sein werden, wie in dem von Heike Specht, ihre Seite der Geschichte, Deutschland und seine First Ladies von 1949 bis heute, so der Titel, der kürzlich im Piper Verlag erschienen ist.